ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. US-Superstar Taylor Swift war ja kürzlich erst auf großer Europa-Tournee. Gleich 3 Konzerte in Wien allerdings, die mussten wegen Terrorgefahr kurzfristig abgesagt werden. Eine Spur in dem Fall hatte die Ermittler auch nach Frankfurt-Oder geführt. Dort soll sich ein 15-Jähriger mit einem jungen Mann aus Österreich über mögliche Anschläge ausgetauscht haben. Nachdem der Verdächtige zwischenzeitlich in Gewahrsam war, ist er jetzt wieder frei, berichtet RBB-Reporterin Elke Bader.
Der 15-Jährige ist seit dem Wochenende wieder bei seiner Familie in Frankfurt. Zur Schule geht der Gymnasiast nicht. Für den Jungen ist eine 24-Stunden-Begleitung organisiert und weitere Maßnahmen erklärt Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke.
Um auch einen anderen Weg fürs weitere Leben zu eröffnen, sowohl im massiv Grenzen setzen als auch im eine Chance geben. Geht ja jetzt auch nicht, dass ein 15-Jähriger für den Rest seines Lebens irgendwie im Gefängnis bleibt.
Nach ARD-Informationen habe sich der 15-Jährige in Frankfurt über einen Messenger-Dienst mit einem 19-jährigen Österreicher ausgetauscht. Demnach soll der 15-Jährige den Älteren in Wien ermutigt haben, Anschläge zu verüben. Das geplante Taylor Swift-Konzert in Wien wurde abgesagt. Konkret habe es auch Überlegungen gegeben, Anschläge auf Veranstaltungen mit Homosexuellen zu verüben. Daraufhin wurden die Sicherheitsstandards des Christopher Street Days in Frankfurt überarbeitet. Anzeichen, dass der 15-Jährige sich in einem radikalen Umfeld bewegt, gibt es laut Oberbürgermeister Wilke keine.
Nein, niemand im Umfeld so wahrgenommen. Auch nicht die Eltern, soweit momentan die Erkenntnislage ist, nicht Teil von irgendwelchen extremistischen Strukturen oder irgendwas dieser Art, sondern unbescholten und selber, glaube ich, völlig geschockt von dem, was da jetzt und wie es passiert ist.
Auch sonst sei die Familie des 15-Jährigen in Frankfurt nie negativ aufgefallen, erzählt der Oberbürgermeister weiter.
Die Familie, hervorragend integriert, spricht gut Deutsch, beide sehr früh im Arbeitsleben, super anerkannt, klug, fleißig. Beide Kinder eigentlich in der schulischen Laufbahn erfolgreich im Gymnasium.
Wie geht es für den Schüler nun weiter? Darüber verständigen sich noch in dieser Woche Vertreter des Schulamtes, der Polizei, des LKA, Jugendamt, Ausländerbehörde und Jugendgerichtshilfe.
RBB-Reporterin Elke Bader war das über einen jugendlichen Verdächtigen aus Frankfurt-Oder, der jetzt wieder auf freiem Fuß ist. Die Wahl in Brandenburg, die ist gelaufen, nur eine neue Regierung gibt's noch nicht und das könnte auch noch dauern. Dabei hoffen Eltern, Lehrer und auch Schüler, dass es bald losgeht und die neue Regierung die alten Probleme auch wirklich anpackt. Dazu zählt natürlich vor allem der Lehrermangel. Einzelheiten von unserem landespolitischen Reporter Nico Hecht.
Von jetzt gut 20.000 Lehrern in Brandenburg gehen gut die Hälfte bis 2032 in Rente. Und das, obwohl der Lehrermangel schon jetzt tausende Ausfallstunden produziere. Auch im neuen Schuljahr, sagt Brandenburgs Landeselternratssprecherin Ulrike Mauersberger. Aktuell würden 455 Lehrer fehlen, die alle rund 25 Unterrichtsstunden pro Woche hätten geben sollen.
Und wenn wir das jetzt einmal hochsummieren auf die 4 Schulwochen, die wir schon haben, dann heißt das 45.500 Stunden wurden nicht gegeben.
Eltern, Schüler und Lehrervertreter wollen nun Druck machen, dass die kommende Regierung schnell Wege findet, um mehr Lehrer fürs Land zu gewinnen. 18 Forderungen haben sie dafür formuliert, die umzusetzen seien. Es brauche vor allem mehr Lehramtsstudienplätze im Land.
Deswegen sollen, und das ist eine Forderung und eine Bitte an die Politik, umgehend im Jahr 2025 die Studienplätze erhöht werden. Und sie sollen nicht einfach nur erhöht werden, sondern wir brauchen Studienplätze nach Schulform und nach Fächern bedarfsdeckend.
Wie groß das Plus an Studienplätzen werden müsse, solle eine neue Bedarfsanalyse beziffern. Einig sei man sich aber, Studium und Beruf müssten attraktiver werden. So dürfe die pädagogische Ausbildung nicht erst im Referendariat nach Bachelor- und Masterabschnitt eine Rolle spielen.
Wir brauchen attraktive Bedingungen vom ersten Tag an. Dazu gehört für mich nicht ein Landlehrerstipendium, der was relativ spät greift, sondern ein alimentiertes Studium für das Lehramt, was am Ende auch dazu führt, dass die jungen Menschen, die dieses in Brandenburg studieren, in Brandenburg anfangen. Und zwar im Flächenland Brandenburg und nicht nur in der Landeshauptstadt.
Im Schulalltag müssten Lehrer wieder zum Kerngeschäft Lehren zurückkommen können. Dafür seien aber zu viele sozialarbeiterische, bürokratische oder auch therapeutische Aufgaben noch zu erledigen. Eine weitere konkrete Forderung des Bündnisses ist deswegen, dass jede Schule bis 2026 so ausgestattet wird, dass sie pro Woche 20 Stunden Sozialarbeit pro 300 Schüler verrichten kann.
Aus Potsdam die Informationen von Nico Hecht. Wenn Abgeordnete sich 9 Stunden lang für eine Ausschusssitzung treffen, dann, weil es um wirklich Wichtiges geht. Gleich 4 Anhörungen gab es heute zum Prestige-Gesetzespaket des Berliner Senats, dem sogenannten Schneller-Bauen-Gesetz. Fristen verkürzen, von Anfang an besser miteinander reden, manche Standards senken und einheitlicher bauen, das steckt dahinter. Aber auch jede Menge Knatsch, wie Angela Ulrich, unsere Reporterin, erlebt hat.
Dieser Name, damit fängt's schon mal an. Achtung!
Schneller Bauengesetz.
Und nochmal langsamer.
Schneller Bauengesetz.
Genauer gesagt.
Das Gesetz heißt ja offiziell Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben.
Und wenn Bausenator Gäbler das klarstellt, meint er schon. Mehr Tempo beim Bauen, verkürzte Fristen auch für Einsprüche, klarere Zuständigkeiten, mehr Planungssicherheit. Allerdings wird in der Mammutsitzung im Abgeordnetenhaus klar, viele andere Akteure nennen und sehen das Gesetzespaket ganz anders.
Ein schneller Bäume-Fällen-Gesetz nennen das die Initiativen zu Recht.
Eigentlich müsste es ein schneller Abwägungsgesetz sein, nicht ein schneller Bauengesetz.
Qualitätsvoller Bauengesetz.
Rascher statt lascher.
Ein schneller Entmachten-Gesetz.
Der Namen und Befürchtungen sind also viele. Sorge von Bezirken, die Angst haben, Entscheidungsspielräume zu verlieren und vor noch mehr Bürokratie, sagt Corinna Stephan, grüne Bezirksstadträtin fürs Bauen in Reinickendorf.
Das Gesetz konterkariert die Verwaltungsreform, die ja genau das versucht, nämlich die Zuständigkeiten so zu klären, dass wirklich nur noch eine Stelle für jeden bestimmten Bereich verantwortlich ist. Dieses Gesetz tut das Gegenteil dahingehend, dass es Doppelstrukturen schafft.
Oder von Naturschutzverbänden, die den Umweltschutz ausgehebelt sehen, wenn sie künftig für Einsprüche weniger Zeit haben, nur noch 2 statt bisher 4 Wochen. Das geht gar nicht, bemängelt Manfred Schubert von der Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz.
Verkürzung auf 2 Wochen ist faktisch gar nicht umsetzbar oder führt dazu, dass keine Stellungnahme abgegeben wird.
Darüber, sagt Bausenator Gäbler, lässt sich reden.
Wenn wir einen Weg finden, sie frühzeitig mit einzubeziehen, wenn der Prozess läuft, dann habe ich auch mit längeren Fristen kein Problem.
Wie überhaupt auch der regierende Bürgermeister Kai Wegner das künftige Baugesetz lobt. Es soll noch dieses Jahr im Parlament verabschiedet werden. Dringend nötig, sagt Wegner, denn weiterhin erreicht der Senat die ausgerufenen Neubauziele nicht. Mit etwas über 33.000 neuen Wohnungen in 2 Jahren ist man vom Ziel 40.000 in dieser Zeit noch weit entfernt. Wegner gibt sich aber kämpferisch.
Es hilft doch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Deswegen wäre es falsch, die Wohnungsneubauziele herunterzuschrauben, sondern es ist genau richtig und ehrgeizig, weiter hart dafür zu arbeiten, dass wir die schnellstmöglich erreichen.
Unter anderem das schwarz-rote Wohnungsbaubündnis mit Verbänden und Bauträgern soll dabei helfen. Doch große private Anbieter wie Vonovia oder die Adler Group sind bereits ausgestiegen.
Also die Gespräche laufen, um schneller bauen zu können, Landespolitikreporterin Angela Ulrich informierte.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Der neueste Star auf der Social-Media-Plattform TikTok ist ein Brandenburger. Und zwar ein Brandenburger Hund. Der graue Mischling Bobo lebt im Tierheim Groß-Lüben in der Prignitz. Und jede Menge Fans und Follower hat Bobo, weil er einem Ewok so ähnelt. Ewoks sind bekannt aus den Star-Wars-Filmen. Das sind kleine, wuschelige Wesen, die wie eine Mischung aus Teddybär und Zottelhund aussehen, mit schwarzen, stechenden Knopfaugen. In den Star-Wars-Filmen sind sie süße, aber tapfere Krieger. Schon länger postet die Chefin des Tierheims Groß-Lüben Videos von ihren Tierheimtieren, aber erst durch Bobo ging's richtig ab, sagt Cornelia Grote, während sie gerade wieder eine passende Musik fürs nächste Bobo-Video sucht.
Am Anfang hatten wir vielleicht so 2000 Follower und durch Bobo ist es jetzt in den letzten 2 Jahren dann, wie gesagt, bis auf 34.800 gestiegen. Und das ist so eine Community, also die schicken auch Pakete, die freuen sich mit Bobo jeden Morgen.
Wie es sich für richtige TikTok-Influencer gehört, hat Bobo aber auch Allüren.
Bobo fährt sehr ungern Auto, Der hasst Häuser, der hasst Fliesen, der hasst Räume. Ne, der mag am liebsten Löcher buddeln, sich darin legen.
Wahrscheinlich liegt's an der Kindheit. Bobo kommt aus Rumänien, ist ein Straßenhund. Eine deutsche Familie hat ihn damals adoptiert und nach Brandenburg mitgenommen. Aber Bobo passte mit seiner Art nicht in den Alltag der Familie. Die Besitzer gaben das graue Fellbündel mit den großen, plüschigen und hochaufstehenden Ohren schließlich ins Tierheim Großlüben. Bobos Eigenheiten und seine Abneigung gegen geschlossene Räume sind der Grund, warum er auch immer noch trotz vieler Interessenten im Tierheim ist, sagt Cornelia Grote.
Die sehen dann irgendein Video bei TikTok, ne, und dann, ich will den haben, ich will, mit allen Mitteln. Ne, dann wird man terrorisiert von morgens bis abends und dann kommen sie hier, so wie mit Bobo, und dann ist der Ofen schon aus.
Viele andere Hunde in diesem Tierheim sind wie Bobo Straßenhunde, haben ihren eigenen Kopf, gelten als schwer vermittelbar und sind keine TikTok-Stars. Aber dank der Bobo-Aufmerksamkeit und der vielen Besucher haben die rund 60 Tiere jetzt eine bessere Chance auf ein neues Zuhause. TikTok-Hund Bobo macht mit seiner Popularität seine Fans auch noch auf etwas Wichtiges aufmerksam, nämlich wie wichtig es ist, dass der Hund ins alltägliche Leben passen muss, damit Hund und Herrchen oder Frauchen glücklich sind.
Wenn ich mir einen Hund zulege, dann muss ich mit dem Hund so leben und so klarkommen, wie der drauf ist. Und nicht ihn versuchen zu verbiegen. Und gerade diese Herdenschutzhunde oder diese Hütehundmixe, die ja aus dem Ausland und viel kommen oder heute fast in jedem Hund drin sind, die sind halt eigenwillig, die haben ihre Eigenheiten. Und die wollen nicht gedrillt werden oder den ganzen Tag bespaßt werden.
So auch Bobo, der hier im Tierheim ein großes offenes Haus mit einer gemütlichen Schlafstelle für sich hat und dem es hier zum Glück richtig gut geht. Fast täglich erreichen das Tierheim Geschenkepakete und Spenden für Bobo. Die helfen, auch andere schwer vermittelbare Hunde tierärztlich zu versorgen und den Hunden ein Grundtraining zu vermitteln. Das Team und die Tierheimleiterin Cornelia Grote haben Bobo ins Herz geschlossen. Und wenn sich irgendwann doch passende Adoptiveltern finden, darf er dann überhaupt gehen?
Natürlich möchte man jeden Hund behalten. Also man muss schon loslassen können und vermitteln können. Ansonsten ist man dann verkehrt in dem Job.
Aber bis das passiert, wird Bobo weiter für viele Herzen sorgen. Auf TikTok und hier im Tierheim. Denn hier wie da wird Bobo geliebt, wie er ist.
Andreas Büttner ist Brandenburgs erster Semitismusbeauftragter. Im Sommer ist er vereidigt worden, seine Aufgabe, jüdisches Leben im Alltag sichtbarer zu machen und dem Hass gegen Juden keine Chancen zu geben. Wie die Bilanz nach 100 Tagen ausfällt, fasst unsere Reporterin Birgit Radatz zusammen.
Andächtig sitzt Andreas Büttner mit schwarzer Kippa in zweiter Reihe im neuen Synagogezentrum in Potsdam. Büttner ist kein Jude. Als Antisemitismusbeauftragter Brandenburgs ist er aber natürlich dabei, wenn die jüdische Gemeinde Potsdam eine neue Tora einweiht.
Ich mache das ja nicht seit 20. Juni, sondern ich mache das ja seit 30 Jahren ehrenamtlich. Bin viel in Israel, kenne auch die ganzen Akteure der jüdischen Gemeinden hier auch in Brandenburg seit vielen, vielen Jahren. Ich kenne das Judentum seit vielen Jahrzehnten sehr gut. Und insofern, glaube ich, habe ich da ein ganz gutes Verständnis vom Judentum.
Büttner, vormals CDU, FDP und zum Schluss Linken-Mitglied, möchte sich dafür einsetzen, dass jüdisches Leben in Brandenburg sichtbarer werde, wie er sagt. Besonders in den Kommunen. Etwa 2000 Jüdinnen und Juden leben laut Innenministerium in Brandenburg, vor allem Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Hinzu kommen etwa noch einmal so viele Menschen mit starker persönlicher Verbindung zum Judentum, also etwa Ehepartner. Auch in interreligiösen Familien gäbe es antisemitische Beleidigungen, so Büttner.
Also ich kann Ihnen zum Beispiel berichten, dass sich eine Frau an mich gewandt hat, deren nicht-jüdische Schwiegermutter ein Problem mit ihr als jüdischer Schwiegertochter hat und die sie als jüdische Schlampe bezeichnet und die Kinder dieser Frau, also die eigenen Enkel, als jüdische Brut bezeichnen.
In den ersten 100 Tagen als Antisemitismusbeauftragter sei schon viel passiert, sagt der 51-Jährige. Im August ritzten unbekannte Hakenkreuze in sein Auto. Die Adresse seines Büros bleibt aus Sicherheitsgründen geheim. Dort habe er bisher fast täglich Telefonate geführt, sagt Büttner. Manche wollten etwa wissen, wie sie mit Behörden umgehen sollten. Dabei landeten aber auch rund 50 mutmaßlich antisemitische Verdachtsfälle auf Büttners Schreibtisch. Er sei im engen Austausch mit der Polizei in Brandenburg, sagt der ehemalige Polizist. Besonders mit dem dort angesiedelten Ansprechpartner für Extremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Im vergangenen Jahr gab es über 280 antisemitische Delikte in Brandenburg. fast doppelt so viele im Vergleich zu 2022, als das Land die Bekämpfung von Antisemitismus in die Landesverfassung aufnahm. Im Zuge dessen entstand auch Büttners Stelle. Derzeit hat Büttner für seine Aufgaben nur wenige 1.000 Euro zur Verfügung und will demnächst 2 Mitarbeitende einstellen. In Zukunft will Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter dann entsprechende Konzerte, Publikationen und Organisationen finanziell fördern.
Aus Potsdam unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.